Die Radio Wissen. Update.
Ich bin Bahattin Kaya, ich bin Reiseveranstalter. Ich werde bei der Abstimmung mit Nein stimmen. Ich finde, für die Türkei ein parlamentarisches System ist viel besser als ein Präsidialsystem.
Ich bin der Mesut Kösker. Also ich werde auf Ja stimmen, auf jeden Fall. Weil in den letzten 12 Jahren, wo der Erdogan in der Türkei gewählt wurde, ist die wirtschaftliche Lage und soziale Lage in der Türkei sehr gut geworden.
Zwei Türken aus Berlin, zwei Meinungen. Seit heute können Türken in Deutschland darüber abstimmen, ob sie die Verfassungsreform in der Türkei wollen oder nicht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will den Staat umbauen und sich zum starken Mann machen. Die Frage lautet jetzt, Evet oder Hayır? Ja oder nein? Und sie spaltet. Ein Thema im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Türkiye için hepimiz buradayız. Geleceğimiz için.
Wir sind alle für die Türkei hier, für unsere Zukunft. Ich bin für meine Kinder, meine Enkel, meine Heimat, meine Fahne hierher gekommen. Ich liebe meine Heimat und wollte den Stolz erleben, als Erster abzustimmen.
O gurur yaşamak istedim.
Dieser Mann ist heute einer der Ersten am türkischen Generalkonsulat in Berlin gewesen. Wie er können 1,4 Millionen Türken in Deutschland ihre Stimme abgeben, unter anderem in einem der Generalkonsulate, zum Beispiel in Hamburg, Düsseldorf oder Frankfurt. Die Wahl für Türken hier hat früher angefangen als für die in der Türkei selbst. Sie läuft 2 Wochen, danach werden die Wahlurnen in die Türkei gebracht und die Stimmen dort ausgezählt. Die Bundesregierung hat der Türkei die Abstimmung erlaubt, trotz aller Nazi-Vergleiche und Kritik der türkischen Regierung an Deutschland. Dieser Wähler ist sauer, dass Auftritte türkischer Minister abgesagt wurden und will deshalb einen Denkzettel in Deutschland.
Die Türkei braucht viel Stärke von den Landsleuten, die gerade in Europa sind. Wir müssen zusammenbleiben und dafür habe ich gewählt.
Stimmen genug Türken mit Ja, wird der türkische Staat ab November 2019 zum Präsidialsystem. Unter anderem aus Sicht der Verfassungsexperten des Europarats heißt das, der Präsident der Türkei wird stärker, andere Institutionen werden deutlich geschwächt. Dieser Gegner der Verfassungsreform aus Berlin macht sich deshalb Sorgen.
Wir versuchen die Demokratie, dass wir europäische Kriterien haben und werden wir davon weit weg sein. Das ist unsere Angst.
Das Parlament in der Türkei soll durch die Reform zwar größer werden, bekommt aber weniger Macht. Der Präsident könnte alles kippen, was das Parlament beschließt. Er dürfte es auch jederzeit auflösen. Solange es dann kein Parlament gibt, kann er die Gesetze praktisch allein machen, indem er durch Dekrete regiert. Außerdem wäre Erdogan durch die Reform nicht mehr nur Staatsoberhaupt, sondern auch Regierungschef und damit Herr über Minister, Oberbefehlshaber der Armee und er könnte auch wieder Chef seiner Regierungspartei sein. Auch auf das Verfassungsgericht als Kontrollinstanz erhielte der Präsident mehr Einfluss. Er kann entscheidend mitbestimmen, wenn neue Verfassungsrichter ausgewählt werden. Dieser Befürworter der Reform will mehr Macht für Erdogan. Er glaubt aber nicht, dass die Türkei zu einer Diktatur werden könnte.
Türkei ist ein großes Land und es ist auch ein starkes Land, die sich sowas nicht gefallen lassen würde. Diktatorische Regierung, türkische Bürger haben das nie akzeptiert und die werden es auch nie akzeptieren.
Dieser Türke ist besorgter. Er kritisiert die Lage, wie sie jetzt schon in der Türkei ist und hat heute vor dem Generalkonsulat in Berlin demonstriert.
In der Türkei werden zurzeit alle möglichen Aktionen der Neinsager verhindert durch staatliche Kräfte. Es ist unmöglich, jetzt irgendwie dagegen vorzugehen und darauf wollten wir die Öffentlichkeit in Kenntnis setzen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz sind die Meinungen geteilt. User Holzkopf schreibt bei tagesschau.de: Hiermit möchte ich mich bei meiner Wahlheimat Deutschland bedanken, dass ich ein Ja für die Zukunft meiner Heimat schon vor dem eigentlichen Termin abgeben kann. Andernfalls wäre ich halt schnell hingeflogen und hätte meine Stimme vor Ort abgegeben. Ein anderer User meint: Ich bin gegen die Wahlurnen hier bei uns. Die türkischen Wähler können per Briefwahl an ihren Wahlen teilnehmen. Oder stellen die USA, die Briten oder hier auch Wahlurnen auf? Gründe für die aktuelle Stimmung zum Referendum sucht auch Metin Gülem. Er twittert: Erklärungsversuch für Erdogan-Polemik. 12,1% sind bei Referendum noch unentschlossen, 14,8% wollen aktuell gar nicht abstimmen. User Ionele kommentiert bei Spiegel Online: Solange wie der Journalist Yücel und andere Journalisten mit offenkundig fadenscheinigen Gründen in türkischen Gefängnissen ihrer Freiheit beraubt werden, hätte die Bundesregierung die Wahl nicht zulassen dürfen. So bereitet man einem skrupellosen Machtmenschen und Diktator auch noch den Weg. Und User Frankenwehr meint: Ich verstehe unsere türkischen Mitbürger nicht. Sie stimmen über etwas ab, von dessen Auswirkungen sie nicht betroffen sind. Das wäre in etwa so, als würden Freilandhühner, ohne selbst betroffen zu sein, darüber abstimmen, ob die Bodenhaltung künftig verboten und zur Käfighaltung werden soll.
Was sonst noch wichtig war?
Der Wahlabend im Saarland hat gestern bei der CDU so geklungen. Und bei der SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger so.
Naja, wir sind nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben ja gesagt, wir wollten eigentlich auf Sieg spielen und nicht auf Platz.
Die CDU ist mit 40,7% klar der Gewinner der Wahl. Die SPD tritt mit 29,6% auf der Stelle. Viele in der SPD fragen sich jetzt, was ist mit dem Schulz-Effekt, der der Partei in den letzten Wochen gute Umfrageergebnisse beschert hat. Aus Sicht von SPD-Generalsekretärin Katharina Barley war er da. Schließlich stand die SPD in Umfragen vor ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz im Saarland schlechter da. Schulz selbst will das Ergebnis im Saarland nicht auf den Bundestagswahlkampf übertragen.
Wir haben einen richtig guten, langen Atem, das an die Adresse all derjenigen, die sich heute freuen, aus ihrer Sicht verständlich, aber die sich nicht zu früh freuen sollten.
Wahlsiegerin im Saarland Annegret Kramp-Karrenbauer sieht sehr wohl ein Signal an die Bundespolitik.
Das ist das Thema Rot-Rot. Wir haben im Saarland sehr deutlich gespürt, als die SPD anfing mit Rot-Rot zu flirten und Martin Schulz grünes Licht dazu gegeben hat, ist die Stimmung erkennbar gekippt und das muss man genau analysieren.
Die Linke fordert nach der Saarlandwahl, dass sich die SPD klarer zu Rot-Rot bekennt. Sie hat knapp 13% der Stimmen geholt und ist damit etwas zurückgefallen. Die AfD ist mit gut 6% drin im Landtag des Saarlands. Für Grüne, FDP und Piraten hat es nicht gereicht. Der Regierungskritiker Alexei Nawalny muss in Russland für gut 2 Wochen in Haft. Ein Gericht begründete das Urteil damit, dass sich Nawalny gestern seiner Festnahme widersetzt habe. Er hatte landesweit zu Demonstrationen gegen Korruption in Russland aufgerufen. Landesweit gingen mehrere 10.000 Menschen auf die Straße in mehr als 80 Städten. Allein in Moskau wurden hunderte Demonstranten festgenommen, darunter auch Nawalny. Auch dieser russische Journalist gehörte dazu und hatte gestern aus einem Polizeibus hinaus gestreamt mit einer Gruppe Schüler.
Alle sind, wie ich, ohne erkennbaren Grund festgenommen worden. Sie gehen in die 9. und 11. Klasse und sagen, dass sie gegen Korruption sind, dagegen, dass Menschen in hohen Ämtern ihnen etwas stehlen. Deshalb sind sie zur Demonstration gekommen.
Deutschland, die EU und die USA kritisieren die Festnahmen, unter anderem mit dem Verweis darauf, dass Meinungs- und Versammlungsfreiheit auch in der russischen Verfassung festgeschrieben sind. Russland verteidigte sich, ein Regierungssprecher nannte die Proteste illegal und eine Provokation. Außerdem sagte er, die Organisatoren hätten Teilnehmer für die Demo bezahlt. Ein Interrail-Ticket für alle wird es wohl erst einmal nicht geben. Die EU-Kommission hat Abstand von der Idee aus dem EU-Parlament genommen, jeden zum 18. Geburtstag so ein Bahnticket für Europa zu schenken. Stattdessen soll es jetzt Reisezuschüsse für eine begrenzte Zahl an jungen Menschen geben. Für den Ideengeber für das Interrail-Ticket, den CSU-Europaabgeordneten Manfred Weber, ist sein Plan aber noch nicht tot.
Die Interrail-Idee, dass wir jedem Jugendlichen, der 18 Jahre wird, ein freies Interrail-Ticket geben, bleibt am Tisch, auch wenn jetzt die Kommissionsvorschläge ja enttäuschend sind. Aber das nimmt nichts von dem Ziel weg, dass wir das freie Interrail-Ticket für alle Jugendlichen wollen.
Streitpunkt sind die Kosten. In seinen Augen wäre das Ticket für alle deutlich günstiger zu haben, als die EU-Kommission erwartet. Die rechnet mit 2,3 Milliarden Euro für das Projekt, Weber mit einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.
Was noch wichtig wird.
Das Parlament in Schottland entscheidet morgen, ob es sich für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum stark machen will. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon will das durchsetzen, um Schottland bei einem Brexit in der EU zu halten. Die Abstimmung in Schottland war schon einmal letzte Woche angesetzt gewesen. Sie wurde dann aber wegen des Anschlags in London verschoben.
Und sonst in der Welt?
Frankreich muss sich mit einem Problem herumschlagen, das tausende Kilometer entfernt liegt. In seinem Überseegebiet Französisch-Guayana in Südamerika legen Proteste gerade das öffentliche Leben lahm. Die Menschen gehen dort auf die Straße gegen steigende Kriminalität und wachsende wirtschaftliche Probleme. Inzwischen hat die französische Regierung eine Notfallmission dorthin geschickt. Wegen der Proteste sind Straßen in die Nachbarländer Brasilien und Suriname blockiert, Schulen und Geschäfte bleiben geschlossen. Außerdem wurden schon Flüge und ein geplanter Raketenstart gestrichen. In Französisch-Guayana liegt der Weltraumbahnhof Kourou, von dem aus die europäische Trägerrakete Ariane startet. Pakistan will sich jetzt offenbar deutlicher von Afghanistan abgrenzen, mit einem Zaun, der gerade gebaut wird. Zwischen Pakistan und Afghanistan verläuft zwar eine Grenze, die sogenannte Durand-Linie, sie ist 2400 Kilometer lang. Afghanistan erkennt sie aber nicht an. Die Grenze verläuft mitten durch ein Stammesgebiet der Paschtunen. Das ist die größte ethnische Gruppe Afghanistans. Der Chef der pakistanischen Armee sagte, dass gerade ein Zaun gebaut wird, überall dort, wo Extremisten grenzüberschreitende Attacken verübt hätten. Das sei im Interesse beider Länder. Beide Seiten beschuldigen sich schon länger, islamische Extremisten entlang der Grenze zu dulden. Brasilien erlebt einen religiösen Boom. Die brasilianische Zeitung O Globo berichtet, dass pro Tag im Schnitt 24 religiöse Einrichtungen gegründet werden. Seit Anfang 2010 seien es fast 68.000 gewesen. Meist sind es evangelikale Kirchen, die vor allem in ärmeren Vierteln entstehen. Von dem Boom profitieren aber auch Sekten. Es haben sich viele neue gegründet oder schon bestehende haben sich verbreitet. Auch mehrere Mitglieder der Regierung sollen Sekten angehören. In Brasilien kann jeder recht unbürokratisch eine neue religiöse Gruppe registrieren lassen. Ein Grund für den Boom ist wahrscheinlich auch, dass solche Einrichtungen seit einiger Zeit komplett von der Steuer befreit sind.
Wissensnachrichten.
Seit dem Spätsommer 2015 sind Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Beim Einleben hier helfen ihnen ziemlich viele Menschen ehrenamtlich und darunter sind besonders viele Muslime, sagt jetzt die Bertelsmann Stiftung. Sie hat sich nämlich angeschaut, welche Rolle die Religion bei der Flüchtlingshilfe spielt. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten. Warum wird das denn so betont, dass sich viele Muslime engagieren?
Also laut der Bertelsmann-Stiftung gibt es wohl Vorurteile, dass sich Muslime eben wenig bis gar nicht an der Flüchtlingshilfe in Deutschland beteiligen bisher.
Okay, das soll aber jetzt laut Studie eben gerade nicht so sein.
Genau, also von den befragten Muslimen, das waren rund 1000, haben 44% angegeben, dass sie in irgendeiner Form Flüchtlingen helfen oder geholfen haben. Und bei den befragten Christen waren das demnach nur 21% und bei Konfessionslosen nur 17%.
Was heißt das denn in Zahlen?
Also die Studie geht davon aus, dass bei uns in Deutschland bis zu 4,7 Millionen Muslime leben. Das ist eine Zahl von 2015. Und wenn man von dieser Zahl ausgeht, dann würden sich etwas mehr als 2 Millionen Muslime in der Flüchtlingshilfe engagieren. Allerdings musst du auch bedenken, dass Muslime zwar die zweitgrößte Religionsgruppe bei uns sind, aber es leben einfach 10-mal mehr Christen hier, nämlich etwa 46 Millionen im Jahr 2015. Das schreibt die Nachrichtenagentur EPD. Und das heißt, es helfen natürlich trotzdem wesentlich mehr Christen den Flüchtlingen als Muslime, nämlich von den Prozentzahlen eben hochgerechnet mehr als 9,5 Millionen Deutsche. Ein Problem bei der Befragung ist auch, dass man nie so genau weiß, ob das eigentlich stimmt, was die Leute da erzählen.
Meinst du jetzt, weil die Leute nicht ehrlich antworten?
Genau, also wenn du weißt, dass es eigentlich gut wäre zu helfen, du machst es aber nicht, warum auch immer, keine Zeit und so weiter, und dann wirst du gefragt, ob du wirklich hilfst, dann möchtest du das vielleicht ungern zugeben und sagst lieber, ja, ich helfe. Vielleicht auch, weil du ja sowieso schon vorhattest zu helfen und so weiter. Und deshalb sind die Ergebnisse von so einer Umfrage einfach nicht so sicher wie Daten aus einem Labor. Experiment, die man anhand irgendeiner Skala direkt messen kann.
Wir machen einen großen Themenwechsel. Wenn ich mir ein Glas Wein eingieße, dann kriege ich das eigentlich fast nie hin, ohne irgendwie das halbe Tischtuch zu versauen. Da gibt es aber jetzt eine Lösung.
Genau, also du kannst natürlich einerseits wie ein Kellner im Restaurant beim Ausgießen eine Serviette um den Flaschenhals wickeln oder einen Anti-Klecker-Aufsatz für die Flasche kaufen. Oder man ändert einfach nach Jahrhunderten jetzt mal die Form von Weinflaschen bzw. vom Flaschenhals. Das meint ein US-Biophysiker und der hat bei Analysen von Zeitlupenvideos beim Weinausgießen rausgefunden, eine 2 mm breite kleine Extrarille vorne einmal um den Flaschenhals rum, die sorgt für kleckerfreies Ausgießen. Das kann man auch in einem Video sehen, das ihr bei uns auf der Seite verlinkt findet. Und laut seiner Uni ist der Forscher jetzt auch schon in Verhandlungen mit Flaschenherstellern, um dieses Patent auf den Markt zu bringen.
Zum Schluss gehen wir noch nach Hollywood. Aktuelle Kinofilme gibt es heute zwar schon eher legal im Netz als früher, aber bald soll es noch schneller gehen. Wie schnell denn?
Also das Wall Street Journal schreibt über Pläne, dass neue Filme schon weniger als 45 Tage nach Kinostart zum Streamen angeboten werden sollen. Momentan dauert das ja noch mehrere Monate. Aber laut der Zeitung verhandeln die Studios und die Kinobetreiber gerade die Details, damit es eben noch schneller geht.
Was könnte es denn da noch für einen Haken geben?
Naja, wahrscheinlich wird das Ganze Ganze relativ teuer, weil nämlich die Kinos mitbeteiligt werden wollen, damit sie nicht zu viel Geld verlieren, weil weniger Leute sich den Film im Kino anschauen. Also dann soll das Ganze nämlich $30 bis $50 pro aktuellem Kinofilm kosten.
Das ist natürlich eine ganze Menge. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten war das.
Wetter.
Am Abend bleibt der Himmel klar, morgen gibt es dann wieder einen Frühlingstag. Nach ein bisschen Frühnebel kommt überall die Sonne durch. Von Westen her können im Laufe des Tages Schauer runterkommen. Die Temperaturen erreichen dann 15 bis 22 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.